Jesus, ich danke dir, dass du hier gegenwärtig bist. Ich danke dir, Jesus, dass du heute jetzt sprechen möchtest zu uns. Ich danke dir, dass du unser Herz siehst, unsere Gedanken, unsere Erfahrungen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns sprichst. Durch das lebendige Wort und durch deine Stimme, die jeden Einzelnen erreichen kann. In Jesu Namen. Amen. Das ist super so. Vielen Dank. Schön bei euch zu sein. Ich war schon lange nicht mehr hier, glaube ich. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war. Auf jeden Fall nicht dieses Jahr. Irgendwann letztes Jahr wahrscheinlich. Mein Name ist Dave, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin 30 Jahre alt, verheiratet, habe 5 Kinder und arbeite als Teaching Pastor in Memmingen und bin daneben noch unterwegs als Referent im Apologetik-Projekt. Ich habe auch so Flyer ausgelegt da hinten, falls ihr darüber ein bisschen was erfahren wollt. Das heißt, da bin ich an Universitäten, Hochschulen, in Kirchen und anderen Settings unterwegs, um den christlichen Glauben zu verteidigen, um darzustellen, dass der christliche Glaube vernünftig und wahr ist. Ich freue mich sehr, heute mit euch über das Wort Gottes zu sprechen. Ich bin dafür bekannt, sehr viel Zeit in die Vorbereitung zu stecken, um dann meine Vorbereitung manchmal über den Haufen zu werfen. Mal schauen, was heute kommt. Ich empfinde aber, auch jetzt in der Lobpreiszeit, empfinde ich ein sehr starkes Reden und Wirken des Heiligen Geistes. Das ist natürlich auch ein Stück weit immer eine subjektive Sache. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so ging jetzt in der Anbetungszeit. Ich glaube, dass der Geist Gottes heute was machen möchte. Und ich möchte mich auch dafür öffnen, dass er heute was unter euch wirkt. Ich habe ein Wort mitgebracht aus Johannes. Wer eine Bibel dabei hat, darf es gleich mal aufschlagen oder die Bibel-App öffnen oder wie man das heute so macht. Johannes Kapitel 6. Und ich möchte heute mit euch über Nachfolge sprechen. Es gibt mehrere Stellen in den Evangelien, in denen Jesus zur Nachfolge aufruft. Und eine sehr interessante Stelle ist Johannes Kapitel 6. Generell als Tipp, wenn ihr die Bibel lest, ist etwas ganz, ganz entscheidend. Lest nicht einfach nur eine Stelle, ohne das Außen herum zu betrachten. Das ist ganz, ganz entscheidend, zum Beispiel bei den Reden von Jesus, bei den Gleichnissen zum Beispiel. Es ist ganz wichtig zu sehen, zu wem redet er denn da? Manche Gleichnisse sind zum Beispiel an die Pharisäer und Schriftgelehrten gerichtet. Manche Gleichnisse sind gerichtet an das ganze Volk. Manche sind nur an seine Jünger gerichtet. Das hilft sehr, um diesen Text zu verstehen. Johannes 6 hat ein sehr interessantes Textumfeld. In diesem Kapitel passiert nämlich unglaublich viel. Es gibt also Kapitel, da denkt man sich, meine Güte, wann kommt man denn zum Punkt? Ja, so, ich weiß nicht, ob ihr die Chroniken schon mal gelesen habt und dann schön die Namensregister durchgeackert, ne, jedes Wort und nach jedem Namen erstmal gebetet, Herr, was willst du mir sagen durch diesen Namen? Ne, natürlich. Da überlegt man so, okay, wann kommt denn mal wieder eine Handlung? Ja. Johannes 6 ist ganz anders. Johannes 6 startet mit der Speisung der 5000, eine Geschichte, die viele von euch kennen, und behandelt diese Geschichte relativ kurz und knapp und geht dann gleich zum nächsten über, nämlich Jesus, der auf dem See ist. Das heißt, Johannes 6 und auch die gesamte Textumgebung, Johannes 5 bis Johannes 8, behandelt im Prinzip eine Etablierung der Rolle von Jesus. Johannes ist dafür bekannt, die Göttlichkeit Jesu in den Fokus zu stellen. Die vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, haben ja verschiedenen Fokus auf die Geschichte von Jesus. Johannes stellt ganz stark die Göttlichkeit von Jesus dar. Und gerade in den Kapiteln 5 bis 8 haut Jesus, neudeutsch gesagt, richtig auf die Kacke und konfrontiert die Menschen mit Aussagen, die sie zutiefst erschüttern. Also gerade Kapitel 8 ist da unglaublich faszinierend, wie Jesus die religiöse Elite konfrontiert mit seiner eigenen Person. Nun, in Johannes 6 merken jetzt die Jünger, okay, Jesus tut ganz viele Wunder und sie merken, irgendwie ist noch ein bisschen unklar, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Man, ihr müsst überlegen, die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, die wussten zu dem Zeitpunkt vermutlich weniger von Jesus als ihr. Weil der hat sie gerufen, hat gesagt, folgt mir nach und die denken, okay, probieren wir es mal. Und sie sehen Stück für Stück, was Jesus tut. Sie wissen aber gar nicht, woher der kommt, sie wissen nicht, wer das ist. Wir haben das heute durch das Wort Gottes natürlich gegeben. Aber für sie war Jesus erst einmal ein Fremder, auch ein Geheimnis. Und so debattieren sie mit Jesus und sagen, Jesus, irgendwie, was ist denn los? Was machst du denn? Was ist denn dein Plan? Und dann fängt Jesus an zu sprechen in Bildern, wer er ist. Und er verwendet das Bild vom Brot des Lebens. Ja, es gibt ja diese Geschichte mit Manna im Alten Testament, das Brot, das vom Himmel kam. Jesus greift dieses Bild auf und sagt, ich bin eigentlich das wahre Brot des Himmels. Ich bin eigentlich die Nahrung, die ihr benötigt. Und an dieser Stelle lese ich jetzt mal einen Abschnitt, wie die Menschen darauf reagieren. Johannes 6, Abvers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind viele unter euch, die sagen, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei, ihm wird es von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn wir über die Nachfolge sprechen, dann sehen wir ein Phänomen, das sich immer wieder in den Evangelien wiederholt. Einige von euch laufen schon sehr lange mit Jesus. Einige von euch sind vielleicht erst kurz dabei und haben ihn erst frisch kennengelernt. So ist das in der Schrift auch. Es gab Menschen, die haben Jesus eine Zeit lang begleitet, wie zum Beispiel die Jünger. Und immer wieder kamen neue Menschen hinzu, die sagten, okay, eine Zeit lang laufe ich jetzt mal da mit und will mal sehen, wer denn dieser Jesus ist und was der so macht. Und wir sehen immer wieder, unter anderem an dieser Stelle, dass Jesus nicht so agierte, dass er sagte, oh bitte, bitte, ich mach's euch ganz bequem, irgendwie, was kann ich machen, dass ihr noch mitlauft? Sondern immer wieder lesen wir, dass Jesus sich umdrehte zu der Menge, sie anblickte und irgendwas sagte, was die Menge richtig ankotzte. Und dann steht drin, und viele verließen ihn. An anderer Stelle sagt Jesus, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dich selbst verleugnen. Dann musst du dein Leben verlieren. Wieder an anderer Stelle sagt er, wer mir nachfolgen will, der muss sich im Klaren sein, ich habe keinen Ort, wo ich schlafe. Ich habe keine Sicherheit für dich, die ich dir bieten kann. Wieder andere ruft er dazu auf, das Letzte aufzugeben, an was sie sich noch hängen, zum Beispiel ihren Reichtum. Und immer wieder und wieder lesen wir, dass ein Punkt erreicht ist für die Menschen, in dem sie sagen, sorry, hier ist meine Aussteigestation. Hier muss ich raus. Und hier verlasse ich dich. Nun gibt es verschiedene Gruppen, die Jesus nachgefolgt sind. Und ich glaube, es sind drei Gruppen, die wir immer wieder in der Schrift sehen. Die eine Gruppe, die Jesus nachgefolgt ist, das sind quasi so die Teilzeitnachfolger. Die gucken sich das mal an und sobald eben Jesus eine harte Rede spricht, sagen sie, hey, war schön, war nett, hab ein paar Sachen gesehen, reicht mir. Ich gehe wieder nach Hause. Die andere Gruppe, die Jesus nachgefolgt ist, das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die sind Jesus nicht nachgefolgt, weil sie ihn so toll fanden. Die sind ihm nachgefolgt, weil sie ihn tatsächlich verfolgt haben. Weil sie ihm eigentlich ein Bein stellen wollten. Weil sie einen Punkt finden wollten, an dem sie sagen konnten, ha, jetzt haben wir ihn. Jetzt läuft er in unsere Falle. Jetzt können wir wieder die Kontrolle übernehmen. Und die anderen Menschen? Das waren Menschen wie Petrus, der sogar, wenn er aufgerufen wird, Jesus zu verlassen, sagt, warum sollte ich dich verlassen? Wohin sollte ich denn gehen, Jesus? Du hast die Worte ewigen Lebens. In dieser Aussage von Petrus sehen wir eine Kompromisslosigkeit in der Nachfolge. Eine feste Entschlossenheit, eine total fundamentale innere Überzeugung. Du, Jesus, bist es wert, dass ich dir nachfolge. Ich sage mal ein paar herausfordernde Sachen heute Morgen, wenn ihr das gestattet oder auch nicht gestattet. Wisst ihr, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, um Jesus nachzufolgen. Ihr Lieben, wir leben in einem Land, in dem ihr ein Riesengebäude bauen könnt und öffentlich Gottesdienst feiern könnt. In dem wir Lieder über Jesus singen, und ich habe die Lobpreiszeit heute richtig genossen, auch diese Jesus zentriert hat, einfach ihn zu ehren und zu loben. Das ist eine Freiheit. Hier kommt kein SEK-Kommando rein und sagt, was macht ihr da? Ja? Sondern wir haben eine unglaubliche Freiheit, das zu tun. Richtig? Wir haben die Freiheit, mit jedem Menschen im Alltag über Jesus zu sprechen und müssen uns keine Sorgen machen, dass wir dafür ins Gefängnis kommen oder so etwas. Ich darf mit einer Bibel im Zug sitzen und die auch noch schön demonstrativ hochhalten, damit alle sehen, was ich da lese und niemand kann mir was. Außer, dass vielleicht Leute sagen, oh, das ist ja total bescheuert, was du da liest. Was ja sogar noch eher eine Einladung ist, um von Jesus zu erzählen. Ja. Eigentlich haben wir keinen Grund, Jesus nicht nachzufolgen. Jedenfalls, was die äußerlichen Umstände angeht. Natürlich hat jeder von uns auch seine individuellen Herausforderungen. Das will ich gar nicht klein machen. Wir alle sind herausgefordert mit Krankheit, mit beruflich schwierigen Situationen, mit familiären Krisen und so weiter und so fort. Aber die äußeren Umstände ermöglichen es uns, ein Leben zu führen, das Jesus in den Fokus setzt. Ich weiß nicht, wie eure Lebensrealität ist. Meine eigene Lebensrealität und auch die Realität, die ich in Deutschland in der Kirche sehe, zeigt mir Folgendes. Wir sind innerlich gehemmt, Jesus nachzufolgen. Es gibt eine riesig große Barriere in diesem Land. Ich glaube nicht nur eine, sondern mehrere. Jesus nachzufolgen. Aber diese Barriere ist nicht äußerlicher Art. Sie kommt nicht von außen. Sie kommt nicht von Menschen, die uns bedrängen. Ja, Meinungsfreiheit und so, das ist eine Frage in Zukunft, was wir noch alles predigen und sagen dürfen, das stimmt. Aber momentan ist das meiner Ansicht nach überhaupt kein Thema. Menschen finden das blöd, was wir sagen. Okay, das gab's schon immer. Die Barriere, die ich vorfinde in Deutschland und die ich auch immer wieder in der Schrift vorfinde, ist eine Barriere unseres Herzens. Um es mal anders auszudrücken. Ich sehe besonders Menschen in der Schrift, die Jesus nachgefolgt sind, die nichts zu verlieren hatten. Und die, die zu viel zu verlieren hatten, die waren die Teilzeit-Nachfolger, die irgendwann sagten, ich steige aus. Vielleicht haben wir zu viel zu verlieren. Was für mich erschreckend ist, auch in meinem eigenen Leben. Weil eigentlich, innerlich würde ich doch sagen, ich habe mein Leben an Jesus gegeben. Ich habe mich doch entschieden, ein Kind Gottes zu sein, an den Tod und die Auferstehung von Jesus zu glauben. Sagt nicht die Schrift, dass ich mein ganzes Leben damit hingegeben habe? Und doch zeigt die Realität, nein, immer wieder wird mein Herz von etwas anderes erobert. Immer wieder etabliere ich einen Lebensstil, etabliere ich einen Alltag, in dem Jesus immer weniger Platz hat. In dem auch die Überraschung, die Jesus uns liefert, und ich sage dir eines, Jesus wird dich überraschen, dass diese Überraschung von Jesus plötzlich keinen Raum mehr findet. Kennt ihr das? Das etablierte Leben? Dass auch Jesus schon in seine festgelegte Zeit und festgelegte Schublade gesteckt hat? Das sehe ich als eine innere Barriere. Und doch sehe ich bei denselben Menschen, und wir alle sind ein Stück weit davon betroffen, bei denselben Menschen, die diese innere Barriere haben, sehe ich einen inneren Herzensschrei. Ein Schrei danach, mehr mit Jesus zu erleben. Liege ich da richtig? Einen inneren Hunger und auch einen inneren Schmerz, der sagt, Jesus, ich sehe so viel von dir in der Schrift, so wie Jesus es auch hier den Leuten gezeigt hat. Die Speisungsvermehrung und Jesus auf dem Wasser und so weiter. Ja, wir sehen das und sagen, Jesus, ich will eigentlich mehr davon. Eigentlich will ich doch erleben, wie du in meinem Leben Wunder tust. Eigentlich will ich doch erleben, dass ein Mensch durch meinen Glauben und durch meine Worte zu dir findet. Und die Realität zeigt, viele Menschen warten 20 Jahre, dass sie überhaupt mal erleben, dass jemand durch sie persönlich Jesus findet. Und wir gehen brav in die Kirche und wir singen unsere Lieder und wir lesen unsere Bibel und gehen in den Hauskreis. Und doch ist da dieser Schrei nach mehr. Ich habe vor kurzem ein Buch von Albert Frey gelesen zum Thema Anbetung, wo er auch sagt, und das Buch ist schon älter, aber ich glaube, es ist hochaktuell, wenn wir die Nachfolge und wenn wir Jesus in eine Box stecken, dann ist die Gefahr, dass wir die Essenz des Ganzen verlieren. Nämlich echtes Leben. Und echtes Leben, ich glaube auch, das ist eure Erfahrung, ist nicht das, was wir planen. Die Geschichten, die wir später unseren Kindern, unseren Enkeln, unseren Freunden, unseren Kumpels, unseren Arbeitskollegen erzählen, das sind ja die Geschichten, die wir nicht geplant haben. Das sind die Geschichten, die aufregend sind, die sagten, okay, das habe ich mir so gar nicht vorgestellt. Und doch ist es mein Leben und doch gehört es zu meinem Leben und deswegen bestimmt es auch mein Leben. Vielleicht folgen wir Jesus manchmal deswegen nicht nach, weil wir selber die Nachfolge zu einfach gemacht haben. Was ist dein Maßstab von einem Leben mit Jesus? Das ist eine Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Vielleicht die Kernfrage dieser Predigt. Was ist dein Maßstab von einem Leben mit Jesus? Und das ist keine rhetorische Frage, sondern überleg dir wirklich kurz, was sind deine inneren Bilder? Um dir eine konkretere Frage zu stellen, wenn du dir dein Leben mit Jesus vorstellst, was ist für dich das wahrscheinlichste Bild, wie du in 20 Jahren aussiehst? Wie dein Leben in 20 Jahren aussieht? Oder in 10 Jahren? Vermutlich passiert bei den meisten von uns das Folgende. Die Umstände sind relativ gleich. aber irgendwie sind wir noch reifer. Was, wenn wir Jesus erlauben, ein inneres Bild zu geben, das zum Beispiel Folgendes beinhaltet. In 10 Jahren bin ich nicht Teil eines Hauskreises. In 10 Jahren leite ich einen Hauskreis mit lauter Menschen, die ich zu Jesus geführt habe. Wie wäre so ein Bild? Oder für die jungen Leute. Nicht nur in 10 Jahren bin ich noch in diesem Gottesdienst und gehe in die jungen Erwachsenenarbeit oder so etwas, sondern in 10 Jahren leite ich einen Bereich in dieser Kirche. Was, wenn das Bild nicht ist, in 10 Jahren bin ich noch am selben Arbeitsplatz und meine Arbeitskollegen finden das voll okay, dass ich Christ bin, sondern was, wenn es in 10 oder 20 Jahren einen etablierten Gebetskreis in deiner Firma gibt? Wäre das nicht ein bisschen spannender? Vielleicht haben wir Nachfolge deswegen einfach gemacht und dieses Leben von Nachfolge und Christsein einfach gemacht, weil wir selber enttäuscht sind von unseren eigenen Erfahrungen. Ich bin ein relativ interaktiver Prediger manchmal, deswegen sorry, dass du jetzt nicht nur zuhören darfst. Ich werde jetzt eine Frage stellen, wo du dich melden darfst. Aber wer von euch wurde schon mal von Gott enttäuscht? Jetzt kommt der Blitzschlag und wir alle sterben. Nein. Okay. Ich glaube, dass diese Enttäuschungen unseres Lebens, und die spielen auch immer mit Gott zusammen, weil wir auch von Gott Dinge erwarten, diese Enttäuschungen haben einen unglaublichen Einfluss auf unser Leben und unsere Vorstellung von Jesus. Ich habe doch jetzt schon 10 Jahre gebetet. Es ist nichts passiert. Also höre ich auf. Ich habe schon so oft erlebt, dass für Kranke gebetet wurde. Es ist nichts passiert. Vielleicht sollte man das einfach nicht mehr machen. Ich habe mit so vielen Menschen schon über Jesus gesprochen. Keiner hat sich bekehrt. Vielleicht ist es einfach die Aufgabe des Predigers oder Pastors. Klingt auch ein bisschen traurig, oder? Wenn wir ehrlich sind. Und doch ist es eine Realität. Viele von euch, die schon länger im Glauben sind, trauen sich vielleicht gar nicht mehr, ihre Träume von damals den jungen Leuten oder den Frischgläubigen zu erzählen. Aber vielleicht brauchen wir dann genau umgekehrt die Visionen und Träume der Menschen, die Jesus frisch kennengelernt haben und noch ein bisschen verrückt sind. Und ja, das spielt sich alles ein und ja, die Realität holt uns alle ein, das stimmt. Aber die Realität soll doch nicht das überdecken, was Jesus uns zuruft. Folge mir nach und glaube mir, dass ich ein Leben habe, das nicht natürlich ist. Dass ich ein Leben habe, das nicht planbar ist. Dass ich ein Leben habe, das so viel mehr Sinn und Zielrichtung beinhaltet, als das, was du dir selbst bauen könntest. In meiner Tätigkeit in der Apologetik rede ich jetzt viel mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber wisst ihr was? Das kommt nicht automatisch. Das war nämlich eine Zeit lang mein Gefühl. Ich habe Predigern und Evangelisten zugehört, die von Geschichten erzählen, wie sie mit Menschen über Jesus geredet haben. Und ich habe mich immer gefragt, oh, warum passiert mir das nicht? Und die Antwort war relativ einfach. Weil ich nicht zu den Menschen gehe, um mit ihnen über Jesus zu reden. Ihr Lieben, der Fakt ist der folgende. Menschen kommen nicht in unsere Kirche. Die wachen nicht eines Morgens auf und sagen, oh, auf meinem Handy habe ich zufällig die falschen Worte eingegeben, jetzt bin ich da auf Google Maps bei Ecclesia Laupheim. Kirchen in Deutschland werden leerer und nicht voller. Die Statistik in Deutschland zeigt klar, dass wir mittlerweile weniger als 50% Menschen haben, die sagen, es gibt einen Gott. Geschweige denn, dass diese Menschen Jesus nachfolgen. Aber wisst ihr, was wir machen können? Was du machen kannst, um ein richtig aufregendes Leben mit Jesus zu haben? Nimm seinen Auftrag ernst, indem er sagt, Matthäus 28, geht hin in die Welt, macht alle Menschen zu meinen Schülern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Es fängt damit an, dass wenn wir Jesus nachfolgen sollen, dass wir nicht warten, bis Jesus in meinem Leben irgendwas tut, sondern dass ich auf Jesus schaue, dass ich mir Jesus sehr genau anschaue und überlege, was macht denn der? Und dann mache ich das Gleiche. Das ist Nachfolge. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe überlegt, wo sind denn Menschen? Ist irgendwie auch schwierig, ne? So, mein Arbeitsplatz ist durchweg christlich, ne? So als Teaching-Pastor, blöd. Sind schon alles Christen? Okay, wo kann ich denn hin, wo Menschen sind? Meine Antwort war, die junge Generation, im Internet. Da sind Menschen. Das heißt, ich habe angefangen, in Online-Videoportale zu gehen. Das heißt, da loggt man sich so ein und dann braucht man eine Webcam und ein Mikro und dann geht man da rein und dann wird man mit irgendjemandem zufälligen in Deutschland verbunden, der auch gerade einen Videochat-Partner sucht. Und da sind ganz viele komische Leute. Ja, ihr lacht, aber wisst ihr was? Diese komischen Leute brauchen Jesus. Die sind ja dort, weil sie etwas suchen, weil sie innerlich zerbrochen sind. Jesus sagt einmal, im Himmel ist mehr Freude über einen, der umkehrt und versteht, dass er Hilfe braucht, als 99, die sagen, ich brauche keine Hilfe. Also habe ich angefangen, mit diesen Menschen online zu sprechen. Juh! Da wird die eigene christliche Bubble ganz schön geplatzt. Wenn mir 13-Jährige erzählen, dass sie Drogen nehmen. Wenn mir 14-Jährige erzählen, dass sie bereits 5 Sexualpartner hatten. Dass mir 15-Jährige erzählen, dass sie von zu Hause abgehauen sind und gerade bei ihrer Freundin wohnen und die Eltern wissen nicht, wo sie sind. Ja, da komme ich auf jeden Fall nicht mit meinen christlichen Binsenweisheiten. Aber wisst ihr was? Das ist aufregend. Weil was ich auch erlebt habe mit diesen Menschen ist, ganz viele, die wollen kein Gespräch über Jesus. Aber genauso viele, wie kein Gespräch mit Jesus wollen, die wollen eins über Jesus. Ich habe so viel dort mit Menschen gesprochen, die mir ihr ganzes Leben ausgeschüttet haben, weil es ist ja relativ anonym, die sehen mich nie wieder. Die mir ihr ganzes Leben ausgeschüttet haben, und sie sagten mir, sie haben noch nie jemandem davon erzählt und das Leben von diesem Menschen ist so zerbrochen. Und ich durfte ihnen einfach etwas von Jesus erzählen. Und Leute, ich habe erlebt, wie Menschen im Heiligen Geist getauft wurden über die Webcam. Ich habe erlebt, wie Menschen anfingen zu weinen, weil ich durch den Heiligen Geist etwas ausgesprochen habe, was ich nicht wissen konnte und was 100% in ihr Leben gepasst hat. Und plötzlich sitzt da diese Person an diesem Bildschirm und weint bitterlich und sagt, wie kannst du das wissen? Und ich nur sagen kann, ich kann das nicht wissen. Aber das ist offensichtlich ein Zeichen, dass Jesus etwas in deinem Leben machen möchte. Das ist jetzt nur ein Beispiel von dem, was meine Berufung ist. Und das ist vielleicht nicht deine Berufung. Aber jeder von euch hat eine Berufung. Und mir ist wirklich schnurzpiep egal, wie alt du bist. Und wie viel Mist du erlebt hast. Und wie viel du enttäuscht wurdest. In diesem Aspekt gilt, die Berufung Gottes lässt sich nicht aufheben. Glaubst du, dass du berufen bist, Jesus nachzufolgen? Und zwar nicht nur, du sollst Christ sein, sondern glaubst du, du bist dazu aufgerufen, ein wahnsinnig aufregendes Leben zu führen? Sehr gut, einige sagen Amen. Ich habe heute Morgen keine Antwort für dich, was deine Berufung ist. Jedenfalls im Speziellen. Ich glaube, die Bibel gibt uns zwei Arten von Berufung. Es gibt spezielle Berufungen und allgemeine Berufungen. Die allgemeine Berufung ist, jeder Mensch soll ein Kind Gottes werden, soll den Heiligen Geist empfangen, soll in Ewigkeit beim Vater sein. Das ist eine allgemeine Berufung, ein Ruf in die Welt an jeden Menschen. Und dann gibt es die spezielle Berufung, so wie zum Beispiel Petrus zu den Juden und Paulus zu den Heiden geschickt wurde. Das war eine spezielle Berufung, eine spezielle Gruppe, zu denen Gott die Menschen schickt. Paulus beschreibt im 1. Korintherbrief, dass es übernatürliche Gaben gibt, die eine Berufungsfrage sind. Er sagt, nicht jeder hat alles, sondern Gott gibt jedem etwas, damit wir dienen und wirken können. Jeder von euch hat mindestens ein Talent, eine auch menschliche Begabung, die über das hinausragt, was andere Menschen können. Ich zum Beispiel bin besonders nervig. Nein. Meine Freunde haben mal gesagt, Dave, deine größte Gabe ist, dass du so viel reden kannst. Und dein größtes Problem ist, dass du so viel reden kannst. Jeder von uns hat individuelle, auch menschliche Begabungen, die es zu entdecken gilt. Und nochmal, ich glaube nicht, dass wir ein Umfeld haben, das uns nicht genug fördert. Also wenn du deine persönlichen Gaben fördern willst, welcome in Germany. Also da kannst du wirklich so viel Angebot in Anspruch nehmen. Gibt ja Coaches für alles mittlerweile, ne? Und vielleicht auch da ist es nicht die äußere Barriere, die uns davon abhält, sondern es ist die innere Entschlossenheit, die fehlt. Die wirklich innere Überzeugung, ja, ich bin dazu gerufen, ein Leben zu führen, das etwas verändert. Ich bin dazu gerufen, ein Leben zu führen, das nicht mehr in meine Sicherheiten passt. Meine Familie ist heute da, meine Frau und die Kids. Genau, du darfst kurz mal winken, gar nicht. Auch das ist ein Abenteuer. Meine Frau und ich haben uns entschieden, Kinder aufzunehmen. Das kann man nicht planen, was da passiert. Das sind Überraschungseier, so. Was da wirklich rauskommt, was da einen auf einen zukommt, das gilt ja allgemein für Elternschaft. Ja, ich glaube, niemand kann sich vorher irgendwie voll bewusst machen, ja, genau so ist es, wenn man ein Kind hat. Ne? Das ist alles völlig klar. Sondern dann hat man zum ersten Mal so ein Kind, das man wickeln muss und okay, alles vollgeschissen. Gut. Das ist nicht planbar. Wie sich sein Kind entwickelt, das ist nicht planbar. Deswegen auch heute ein Riesenrespekt an jeden, der sagt, ich ziehe Kinder groß in der heutigen Zeit. Ich spreche einen Riesenrespekt aus über euch. Was nicht heißt, dass ich damit irgendwie Singles oder Alleinstehende abwerten möchte. Das ist oft ein großer Konflikt ja auch in Gemeinden. Aber ich möchte einfach sagen, das ist eine Aufgabe, die ist ein Abenteuer. Und die ist unglaublich wichtig. Und wenn du dich entschieden hast, Kinder groß zu ziehen, dann hast du meinen größten Respekt. Was machen wir mit diesen Worten? Ich habe jetzt schon lang genug gepredigt eigentlich. Wie ich schon gesagt habe, ich könnte auch jetzt eine Stunde weiterreden. Ne? Mir wird da nicht langweilig. Was machen wir mit diesen Worten? Die meisten von uns kennen die Worte von Jesus. Die meisten von uns wissen ganz viele Geschichten von dem, was Jesus getan hat. Aber die meisten von uns gehen auch nach Hause und sind nicht so innerlich bewegt, dass es was ändert. Das ist jedenfalls meine Erfahrung in den meisten Gottesdiensten. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt daran liegt, dass der Prediger oder der Lobpreis gut oder schlecht ist. Sondern ich glaube, es liegt an unserem Geist. Ein anderes Wort für Geist, das ich gerne verwende, ist unser Bewusstsein. Wenn Jesus hier in Johannes spricht, dass Jesus voll abhängig ist von seinem Vater. Das sagt er nämlich ein Kapitel vorher. Und dass er dann ein Kapitel später sagt, ihr müsst mich in den Fokus nehmen. Dann heißt das, der ganze Fokus von Jesus war ausgerichtet auf den Vater. Und der ganze Fokus an der Nachfolger sollte ausgerichtet sein auf ihn. Und dann sagt er in Vers 63, durch deine Anstrengung schaffst du das aber nicht. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Was kein Aufruf zum Vegetarismus ist, sondern, bin ein großer Fleischliebhaber, ne? Zum Glück hat Jesus auch Fleisch gegessen. Sondern das Fleisch, der biblische Begriff Fleisch, bedeutet die menschliche Lebensausrichtung. Und er sagt, die menschliche Lebensausrichtung, unser menschliches Verständnis, wenn es ohne den Geist bleibt, bringt gar nichts. Du hast trotzdem keine Sicherheit, du hast trotzdem nicht mehr Erfolg, du hast trotzdem kein aufregendes Leben. Aber wenn der Geist Gottes hineinkommt, sagt Jesus, dann wird unser Leben lebendig. Und dann sagt er, naja, aber das Problem ist, viele unter euch glauben nicht. Das heißt, es fängt mit Glauben an. Es fängt damit an, dass ich sage, ja, Jesus, ich glaube dir. Ich nehme das wirklich ernst, was du sagst. Nicht als Idee, nicht als Theorie, sondern ich tue mal so, als wenn das die volle Wahrheit ist und handle auch so, als wenn das die volle Wahrheit ist. Jesus ruft uns nicht dazu auf, aus eigener Kraft ihm nachzufolgen. Das können wir nämlich gar nicht. Aber ich glaube, wir können eines tun. Unser ganzes Herz hinschmeißen vor Jesus. Vor diesem wunderbaren Gott. Und sagen, Jesus, wenn du wirklich der bist, von dem ich hier lese, und wenn du heute noch lebst, dann kann ich nichts tun, außer das. Ich werfe mein Herz vor dich hin. Und ich sag, mach irgendwas draus. Derselbe Aufruf, den Petrus zu Jesus sagt in Johannes 21, wo Jesus ihn fragt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus zu der Erkenntnis kommt, das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, du siehst mein Herz. Ich kann dir nichts beweisen. Was eine ganz wichtige Erkenntnis für Petrus war, was er aber kurz Zeit später wieder vergisst. Also auf Johannes zeigt und sagt, was mit dem? Das war sein Typus, ne? Er wollte was beweisen. Aber in diesem Moment erkennt er, ich kann dir nichts beweisen. Ich kann nur eines tun, ich kann mein Herz hinwerfen vor dich und vielleicht erneut sagen, ich lasse alle Schnüre los. Ich lasse alle Bilder und Vorstellungen fallen. Schaue dich an, Jesus, und sage, vielleicht schaffst du heute etwas Neues. Und wenn ja, bin ich bereit. Dann möchte ich das und ich lasse es zu. Das ist jetzt relativ spontan für euch, aber ich möchte jetzt mit euch was machen. Paulus sagt, man soll nicht predigen, ohne die Kraft Gottes mit einzubeziehen. Und das möchte ich mir immer mehr auch angewöhnen, das als einen normalen Bestandteil von Gottesdienst und Predigt zu machen. Und deswegen würde ich euch zu Folgendem einladen. Vielleicht kann die Band oder einige Teile der Band irgendwie gleich das Instrumental untermalen, damit es einen Raum schafft, der nicht leer ist. Das ist einfach eine menschliche Hilfe, sage ich mal, um Sachen zu erleichtern. Aber ich lade dich ein, jetzt Folgendes zu machen. Komm nach vorne und ich möchte für dich beten. Und ich möchte folgendes Gebetsanliegen reinstellen. oder zwei Anliegen, bei denen du sagst, ja, ich komme nach vorne. Für die einen möchte ich beten, die sagen, ich will, dass Jesus mich heute neu ruft. Und so wie die Jünger auch sagten, wir können nur das weitergeben, was wir haben. Ich habe heute diese Botschaft und deswegen möchte ich auch für diese Botschaft beten. Dass wenn du sagst, hey, ich entscheide mich heute, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte neu sagen, ich möchte ein Leben mit Jesus führen, das nicht ich geplant habe, sondern das er schon geplant hat. Dann sei dir erstmal bewusst, du sollst es nicht übereilen, also so überhastet entscheiden. Ja? Wenn du heute Morgen sagst, oh, da muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen, gut, dann mach das aber auch. Geh nach Hause und vergiss es nicht wieder. Aber wenn du heute Morgen merkst, dass der Heilige Geist in dein Herz spricht und dich bewegt, quasi wie dein Körper sogar bewegt, nach vorne zu kommen, dann tu das. Und ich werde für dich beten, ich werde keine langen Gebete sprechen, aber ich möchte jedem von euch die Hände auflegen, der nach vorne kommt. Um euch einfach zu segnen mit etwas, was Gott dir schenken möchte. Nämlich einen Ruf und eine Bewegung des Geistes Gottes in dir. Und was ich auch tun möchte, ist, für Kranke zu beten. Vielleicht sind einige unter euch, die krank sind, verletzt sind und so weiter. Hier vorne sehe ich schon jemanden. Wenn du das möchtest, das ist kein Zwang, hat auch nichts mit geistig oder ungeistig zu tun, ob du nach vorne kommst oder nicht. Das ist keine Wertung hier. Das ist auch kein Test. Sondern es ist nur ein Ruf zu deinem Herzen. Wenn du das möchtest, komm nach vorne und ich möchte auch für euch beten, wenn ihr krank seid. Weil auch das mir Gott ganz stark in der Lobpreiszeit aufs Herz gelegt hat, heute Morgen für Kranke zu beten. Ihr dürft euch auch da gerne eins machen. Ich bin nicht der Einzige, der für Leute beten kann. Macht euch da gerne eins untereinander und betet auch füreinander. Aber diese zwei Sachen würde ich jetzt gerne tun, wenn ihr mir das erlaubt. Deswegen lade ich jetzt ein. Du kannst sitzen bleiben an deinem Platz, du kannst aufstehen, du kannst alles Mögliche machen. Aber wenn du sagst, hey, ich will dieses Gebet in Anspruch nehmen, dass ich gerufen werde vom Heiligen Geist und von Jesus in die Nachfolge, dann komm jetzt nach vorne. Und wenn du willst, dass wir für dich beten, weil du krank bist oder verletzt bist,